Hallo und herzlich willkommen zum Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Marius Schlichting und ich freue mich sehr, euch hier mal wieder begrüßen zu dürfen zur zweiten Folge der zweiten Staffel unseres Podcast-Projekts. Ja, und heute wollen wir über ein Thema sprechen, was wahrscheinlich vor allem junge Menschen betrifft, und zwar Gaming, genauer gesagt barrierefreies Gaming. Denn wie ihr alle wisst, die Corona-Pandemie zieht sich, die Ausgangssperren sind inzwischen, würde ich sagen, landesweit aktiv geworden, und dementsprechend sind wir angehalten, zu Hause zu bleiben, möglichst viel Zeit drin zu verbringen. Und ja, gerade für junge Menschen, denke ich mal, ist da gerade Computerspielen, Videogames etc. einfach auch ein toller Zeitvertreib. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, wie denn Videospiele beziehungsweise Gaming für Menschen mit Sehbehinderung funktioniert. Und da bin ich total dankbar, dass sich der Felix Högel heute bereit erklärt hat, mir hier Rede und Antwort zu stehen und mich ein bisschen über dieses Thema aufzuklären. Hi Felix, schön, dass du da bist.
Ja, moin. Ich bin Felix. Ich bin 27 Jahre alt, arbeite beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, und das eigentlich Wichtige ist, ich bin seit meinem siebten Lebensjahr begeisterter Videospieler oder Gamer, wie man heute sagen würde. Ja, und heute bin ich hier.
Genau, und ich bin total froh, dass du dich da bereit erklärt hast, weil das ist, finde ich, A, ein sehr interessantes Thema, aber B, auch eins, wo es mir super schwer fiel, da auch wirklich, AnsprechpartnerInnen zu finden. Denn Gaming an sich ist natürlich ein großes Thema, aber gerade barrierefreies Gaming, beziehungsweise je nach Indikation barrierefreies Gaming, ist ja noch nicht so groß, sag ich mal. Inwiefern beschäftigst du dich denn mit dem Thema, abseits davon, dass du natürlich spielst?
Also ich bin selber sehbehindert, und seit meinem siebten Lebensjahr beschäftige ich mich damit, als ich meine erste Konsole geschenkt bekommen habe, und habe mich da immer so ein bisschen durchgewurstelt und habe das immer so ein bisschen für mich gemacht, bis ich dann in meinem jetzigen Job angefangen habe als Jugendreferent beim Deutschen Blindenverband. Und da sind wir drauf gekommen, dass sich da wirklich viele Leute für interessieren. Ich habe gemerkt, was es schon für spezielle Angebote gibt, und im Laufe der Zeit sind auch immer mehr Leute an uns herangetreten und wollten wissen, ob das geht, wie es geht und was es auch so Neues gibt. Also es gibt so eine kleine eingeschworene Community, glaube ich, schon bei uns.
Ja, super cool. Wir müssen jetzt natürlich heute klar so ein bisschen als Disclaimer vorher raushauen. Wir reden jetzt hier wirklich über Gaming für Menschen mit Sehbehinderung. Das ist natürlich jetzt bei anderen Indikationen oder Körperbehinderungen, gibt es natürlich nochmal ganz andere Dinge, die da zu beachten sind, und Angebote, die es dort gibt. Aber das würde einfach zu weit reichen. Da müsste man dann wahrscheinlich 4-5 Gäste für einladen, um dann sozusagen das gesamte Spektrum abzudecken. Aber jetzt mal ganz doof gesagt, man sagt ja Videospiele, das habe ich ja gerade schon irgendwie versucht zu umgehen, obwohl das irgendwie gar nicht möglich ist. Und jetzt sind wir natürlich da oft bei einem Punkt, also Video, also Spiele sozusagen, die sind ja sozusagen, das haben das Sehen ja schon im Namen. Und jetzt frage ich mich eben, wie funktioniert denn dann Gaming beziehungsweise Videogames in Anführungszeichen dann für Menschen mit Sehbehinderung, und vor allen Dingen, was für Angebote gibt's dort?
Also erstmal sagen wir auch Videospiele, das ist ja so der langläufige Begriff, und den würde ich da auch benutzen. Aber wie du schon gesagt hast, ist der erste Punkt, wo Blinde und Sehbehinderte gleichberechtigt spielen können mit Sehenden, das sind die sogenannten Audiogames. Im Gegensatz zu Videogames sind das Spiele, die ausschließlich über Ton funktionieren. Ansonsten, was gibt es noch für Angebote? Viele blinde und sehbehinderte Menschen spielen auf ihren Smartphones mit den entsprechenden Voice-Over-Angeboten auf diesen Plattformen. Da sind einige Sachen möglich. Und es gibt speziell angepasste Spiele für den PC.
Vielleicht, ich würde gerne mit dir erstmal auf die Audio-Games eingehen, denn da haben wir ja schon im Vorgespräch mal drüber gesprochen, und ich habe mir auf deine Anraten dann auch mal ein Audio-Game runtergeladen. für Smartphone. Und ich fand es tatsächlich ein super spannendes Erlebnis. Also man musste sich ein bisschen drauf einlassen. Denn wie du schon sagst, ne, so im Gegensatz zu dem, was man, sag ich mal, gewohnt ist als sehender Mensch, dass man eben praktisch eine Welt oder irgendwas anderes praktisch immer vorgesetzt bekommt, was man sich angucken kann, sich drin bewegen kann, funktioniert dort ja dann sehr viel über die Vorstellungskraft. Und man muss dann sozusagen dem Ton einfach folgen. Und das war für mich auf jeden Fall auch echt eine Umstellung. Also ich spiele auch so ab und zu mal nicht mehr so viel wie früher, aber ich sag mal, ich war es gar nicht gewohnt, aber ich fand es total spannend.
Genau, das Audio-Game ist halt nur ein Sammelbegriff für alle Spiele, die wirklich keinen Bildinhalt haben. Da gibt es die verschiedensten Sachen. Man kann so klassische Adventure-Games spielen, wo man Rätsel lösen muss und solcherlei Dinge mehr. Da habe ich dir eins für ans Herz gelegt, das war Sound of Magic. Das ist für die Leute, die den Begriff schon kennen, eigentlich ein klassisches Point-and-Click-Adventure, wo man in einer fantastischen Welt als Zauberer Rätsel lösen muss. Aber in diesem Audio-Game-Bereich gibt es auch noch viel mehr. Es gibt tatsächlich ziemlich schnelle Action-Spiele, wo es um Richtungshören und Reaktionszeiten geht. Da fällt mir jetzt gerade Blind Legend ein. Das ist ein Spiel, wo man einen blinden Ritter spielt, der zusammen mit seiner Tochter durchs mittelalterliche Frankreich sich bewegen muss. Übrigens einer realen Person nachempfunden. Ein ganz spannendes Spiel. Und dann ja gibt es von Action bis Point-and-Click-Adventure und Rundenstrategie gibt es, glaube ich, inzwischen auch alles, was man sich so vorstellen kann. Und alles ohne was zu sehen.
Ja, das ist ja tatsächlich dann schon, sag ich mal, eine Menge in dem Bereich. Also es gibt da jetzt nicht nur so einzelne Beispiele, sondern wie du gerade sagst, ist man ja relativ breit aufgestellt. Wie ist denn sozusagen der Fortschritt dort zu sehen? Ist das jetzt erst eine, sag ich mal, Errungenschaft der letzten Jahre oder gibt es Audio-Games schon länger, beziehungsweise ist da eine Entwicklung zu sehen? Gibt es da vielleicht mehr Spiele inzwischen oder aufwendigere, wie auch immer?
Also das Konzept Audio-Game kenne ich schon sehr lange. Ich glaube, ich bin nicht mehr zur Schule gegangen, aber irgendwann in meiner Berufsausbildung wurde mir ein kleines PC-Spiel angetragen, das hieß Der Tag wird zur Nacht. Das war, glaube ich, ungefähr vor 7 Jahren. Da war es auch schon alt. Da muss man einen jungen Menschen durch die untergehende Stadt Pompeji geleiten und man kann durch den ganzen Rauch nichts sehen und muss sich dann durch verschiedene Räume navigieren über Audiosignale. Wie gesagt, das ist schon ziemlich lange her. Festgestellt habe ich in den letzten Jahren, vielleicht so 3, 4, dass die Schlagzahl deutlich höher wird. Früher hatte man alle paar Jahre mal einen Titel, also Sound of Magic war so dieser herausragende Titel und dann kam erstmal eine Weile nichts mehr, aber die Schlagzahl wird immer höher, glaube ich. Jetzt bekomme ich alle halbe Vierteljahr aus der einen oder anderen Richtung irgendwie mal die Neuigkeit, dass es ein neues, cooles Audio-Game gibt, was man sich einfach mal angucken könnte. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass es mehr wird. Das ist natürlich sehr zu begrüßen.
Ja, total. Also das finde ich schön zu sehen.
Darf ich noch was ergänzen?
Bitte, klar.
Ich habe festgestellt, dass sich die Plattformen verschieben. Früher waren es öfter Smartphone-Spiele, weil eben die blinden Spieler auf den Smartphones meistens unterwegs waren. Es gibt aber jetzt immer öfter auch mal ein Spiel, das auf dem PC auch auf großen Vertriebsplattformen wie Steam vertrieben wird, was das Thema Audiogames natürlich auch in den Mainstream irgendwie reinträgt.
Ja.
Wenn die Leute darüber stolpern.
Ja, das ist mega wichtig, glaube ich. Also, dass man eben auch einfach eine Plattform bietet. Denn ich denke, erst wenn man überhaupt sieht, dass es ein gewisses Angebot gibt, steigt auch das Interesse daran. Das ist ja ganz, ganz klassisch, sage ich mal. Kennt man ja auch aus jeglichen anderen Bereichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher bewusst auf jeden Fall noch kein Audio-Game gespielt und habe mir das jetzt letzte Woche diesen Trailer praktisch, den man da kostenlos runterladen konnte, den habe ich dann gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das total spannend. Und ich glaube auch für Sehende ist das ein total cooles Erlebnis. Gerade wenn ich es jetzt vergleiche mit diesen anderen Mobile Games, ist es so gar nicht meins. Also dieses ganze Rumgeklicke da auf dem Smartphone, weiß ich nicht, ist normalerweise nichts, das mir jetzt großartig Spaß macht. Aber das macht eben richtig Laune. Und ich glaube, das könnte auch für Sehende und auch für Menschen jeden Alters, glaube ich, einfach mal ein sehr interessanter Versuch zumindest sein, das sich mal anzuschauen, beziehungsweise anzuhören in dem Fall. Und ja, einfach es mal auf sich zukommen lassen. Ich finde es wirklich eine sehr coole Nummer.
Ja. Also das ist, also ich habe auch von den meisten Sehenden sehr gutes Feedback bekommen. Die meisten sind, wie du gesagt hast, erstmal ist es komisch und irritierend, aber wenn man sich dann erstmal drauf einlassen kann und dann vielleicht auch mal die Augen zumacht, dann merkt man erstmal, wie viel Grafikleistung der eigene Kopf eigentlich mitbringen kann.
Ja, das mit dem das Augen zumachen macht tatsächlich, glaube ich, eine Menge aus, weil wenn man halt also als Sehender auf den Bildschirm schaut und der ist einfach schwarz, dann fühlt sich das, als würde was fehlen. Aber wenn man eben die Augen zumacht und sich dann wirklich auf die Geräusche, auf die Kulisse einlässt, ist zwar schon echt ein sehr cooles Erlebnis. Und wenn ich mal ein bisschen Zeit wieder habe oder mal Urlaub habe, glaube ich, dann werde ich mir auch die Vollversion mal runterladen und mir das mal komplett anschauen. Anhören natürlich in dem Fall wieder. Also wirklich total spannend. Und naja, wir haben jetzt gerade über die Audiogames gesprochen. Du hast vorher noch gesagt, dass Mobile Games, also alles, was auf dem Smartphone gespielt wird, dass das so ein bisschen... ja, sag ich mal, dass das von Menschen mit Sehbehinderungen und blinden Menschen mehr genutzt wird, ne? Oder verstehe ich das falsch?
Genau, also es wird mehr genutzt. Zu sagen, dass alle Smartphone-Spiele genutzt werden, das ist ganz weit weg von der Realität. Mhm. Bei Smartphone-Spielen gibt es so zwei Lager von bedienbaren Spielen. Es gibt Spiele, die schon mit Screenreader-Nutzung oder blinden und sehbehinderten Spielern im Geiste entwickelt wurden. Da wurde bei der Konstruktion der App dran gedacht und dadurch ist es benutzbar mit der Screenreader-Software. Und dann gibt es die Spiele, wo man sich ziemlich sicher ist und man möchte natürlich nichts unterstellen, aber dass das einfach durch einen Zufall barrierefrei ist. Das sind dann Spiele, die von ihrer Struktur so aufgebaut sind, dass die Apps beschriftet sind, die meisten Sachen vorgelesen werden. Aber man merkt dann immer, dass es nicht ganz funktioniert, dass einige Schalter dann eben nicht beschriftet sind für Screenreader-Nutzer und so. Das heißt, diese Apps sind bedienbar und wenn man Lust und Zeit hat, sich in so ein Spiel reinzufuchsen, dann bestimmt auch spielbar, aber ich glaube nicht durch Intention, sondern mehr durch Zufall. Aber es gibt immer mehr Spiele, wo da auch mitgedacht wird.
Also auch dort kann man ja sehen, dass dann eine Entwicklung, sage ich mal, vonstatten geht, dahingehend, dass sich die Leute oder die Publisher, die Produzenten der Spiele sich da einfach auch mehr Gedanken machen, dass es eben auch möglichst barrierefrei ist. Oder wie würdest du es sehen?
Ja, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass in der Vergangenheit, also wir haben uns ja schon öfter öffentlich damit beschäftigt, ne? Wir haben schon ein Seminar gemacht, wo wir ein Wochenende barrierefreie Smartphone-Spiele vorgeführt haben. Wir haben auf dem Louis Braille Festival was dazu gemacht, einen Messestand. Und so nach einer Weile hat man gemerkt, dass Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir kommen aus der Branche und wir sind gerade dabei, was zu machen. Könnt ihr uns dazu was sagen? Wir haben zum Beispiel auf diesem Seminar, über das ich eben gesprochen habe, auch eine Einheit gehabt, da ist ein Entwicklerstudio, das gerade an einem Smartphone-Spiel arbeitet, auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob unsere Teilnehmer nicht den Prototyp testen wollen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die finden wir auf jeden Fall gut, weil umso mehr man mit den Betroffenen spricht, umso besser funktioniert es.
Ja.
Das entwickelt sich, glaube ich, in der letzten Zeit immer mehr. Dass da auch Interesse für da ist, dass alle Leute mitspielen dürfen.
Mega gut, weil ich denke auch, das ist gerade auch ein Punkt, wo man, sag ich mal, die Teilhabe am öffentlichen Leben in Anführungszeichen, womit die relativ einfach umzusetzen ist, in Anführungszeichen, weil ich sag mal, das ist jetzt keine bauliche Barriere in dem Sinne, also ne, wo jetzt wirklich dann grundsätzlich was geändert werden müsste, sondern das sind ja wirklich dann, ich sag mal, es werden ja sowieso die Dinge produziert und es, ne, dann sage ich mal noch, sich darüber Gedanken zu machen, das eben auch für eine breitere Masse zugänglich zu machen, finde ich einen total sinnvollen und wichtigen Schritt einfach.
Ich finde die Analogie mit dem Bauen aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Es ist super teuer und schwer, ein fertiges Gebäude barrierefrei zu machen. Da muss halt alles nachgerüstet werden und so ist es halt auch bei Spielen.
Stimmt.
Bei den meisten Spielen wird es, wenn es von vornherein mitgedacht wird, kann man es gut machen. Aber im Nachhinein nachrüsten, dann sind die Publisher oder die Entwickler meistens so, ja, können wir nicht machen, kostet zu viel Geld, ist zu teuer. Und so ist es halt. Wenn man es von vornherein mitdenkt, kann man es besser umsetzen. Daher ist diese Analogie, glaube ich, gar nicht so falsch. Und die meisten Spiele werden aber nicht barrierefrei geplant, auch auf dem Smartphone nicht.
Also man spricht da immer noch von einem kleinen Anteil des Gesamtangebots.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, gut, das ist ja nur wichtig, das auch irgendwie auch in dem Verhältnis zu sehen, dass die Leute eben wissen, es wird zwar besser, aber wir sind wie bei so vielen Dingen noch sehr weit davon entfernt, dass es jetzt wirklich gut wäre, fair ist in dem Sinne und ein, sag ich mal, ja, so doof sich anhört, auch irgendwie auch ein ausreichendes Angebot ist, weil ich sag mal, man spielt die Spiele ja auch nicht unendlich lang, ne? Also ist es denn so, sag ich mal, jetzt für dich als jemand, der viel spielt oder lange schon spielt, sagen wir es so, dass du das Gefühl hast, dass du länger damit beschäftigt bist, also dass sozusagen, oder dass die Abstände zwischen den Spielen, die du spielst, kürzer werden?
Also gerade im barrierefreien Bereich würde ich sagen, da werden die Abstände schon kürzer. Dass man was bekommt, aber ich bin jemand, ich möchte mich auch lange mit dem Spiel auseinandersetzen. Ich möchte, dass mir ein Spiel eine schöne Geschichte erzählt, die ich von vorne bis hinten erleben kann. Und darum bin ich halt immer, ja, von diesen klassischen Smartphone-Spielen, wie du schon sagst, das interessiert mich nicht, will mich in komplexe Mechaniken einarbeiten oder eine hübsche Geschichte präsentiert bekommen. Und da ist das Angebot noch ein bisschen kleiner. Es gibt Spiele, die werden speziell für blinde und sehbehinderte Menschen produziert, gerade für iPhones. Ich denke da mitunter an die Blindfold Suite auf dem iPhone. Das sind dann tatsächlich Gesellschaftsspiele, die als barrierefreie Version adaptiert wurden. Das gibt es natürlich auch. Aber das ist nicht so mein Gusto.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja auch mal das Ding, ne? Jetzt, also es ist jetzt einfach zu sagen, hey, es gibt ja immerhin ein Angebot, aber wenn das jetzt der betreffenden Person einfach trotzdem nicht gefällt, dann dann bringt es ja auch relativ wenig, sage ich mal. Deswegen, für mich ist jetzt so, ich würde gerne mal so ein bisschen, wir haben jetzt ja die Audio-Games, da haben wir ja schon drüber gesprochen, eingangs, das finde ich ist eben ein super spannendes Thema. Dann haben wir jetzt über die Mobile-Games gesprochen, die man praktisch auf dem iPhone beziehungsweise Smartphone spielen kann. Aber ich sag mal, eigentlich ist ja das der größte Bereich und der älteste Bereich, sag ich mal, des Spielens an den Konsolen und am PC. Ne, das ist ja so, dass, ob es jetzt, ist ja egal, was da jetzt einem mehr gefällt, aber ich sag mal, mein Vater hat schon während seines Studiums Computerspiele gespielt. Also irgendwann in den Anfang der 80er, also Mitte der 80er. Und ich sag mal, so unsere Generation ist ja praktisch damit aufgewachsen, dass es verschiedenste Angebote auf verschiedenen Konsolen gab. Und da sind wir natürlich jetzt in einem Bereich, der ja, sag ich mal, wo ja Barrierefreiheit damals definitiv noch keine Rolle gespielt hat. Es gibt aber jetzt, so wie du es mir erzählt hast, schon so ein Vorreiter irgendwo von den ganz großen Publishern, die jetzt tatsächlich es geschafft haben, ein Spiel zu veröffentlichen, was auch für Menschen mit Sehbehinderung gut spielbar ist.
Genau, also man muss sagen, im Mainstream-Gaming-Bereich, und damit meine ich so Konsolen und PC, wo sich die ganzen Core-Gamer, wie sie sich ja manchmal nennen, aufhalten, also Leute, die in Anführungszeichen ernsthaft Videospiele spielen, die sich richtig verbeißen wollen in was. Auf diesem Markt gab es bislang sehr, sehr wenig Angebote überhaupt. Es gab ab und zu mal ein Lebenszeichen. Man hat sich immer schon gefreut, wenn man mal die Möglichkeit hatte, die Schriftgröße anzupassen bei einem Spiel. Oder vielleicht sogar eine Lupe dabei hat, da fallen mir ein, zwei Titel ein. Und da hat sich lange nichts bewegt, bis ins letzte Jahr, bis der Publisher Naughty Dog ein Spiel auf den Markt gebracht hat, von dem hat man vielleicht schon mal aus den Medien gehört. Das war The Last of Us Part 2, ein Action-Adventure, möchte man, glaube ich, sagen. Das spielt in den USA. In einer nicht ganz so fernen Zukunft, in einer alternativen Version der USA, die von Zombies überrannt wurde. Leute, die das Spiel gespielt haben, werden mich jetzt korrigieren, aber das ist die Prämisse. Und ganz nebenbei, neben dem es eine ganz tolle emotionale Geschichte erzählt, mit vielen Drehungen und Wendungen, wie ich es halt mag, hat es nebenbei auch noch das barrierefreie Gaming auf Konsolen revolutioniert, in dem nicht nur ich als sehbehinderter Mensch ganz problemlos dieses Spiel mir so anpassen konnte, dass es mir passt, sondern auch vollblinde Menschen die Möglichkeit hatten, dieses Spiel zu spielen. Meine vollblinde Freundin, die in ihrem Leben noch nie einen PlayStation-Controller in der Hand hatte, hat es geschafft, dieses Spiel von vorne bis hinten mit ein oder zwei Hilfestellungen komplett alleine durchzuspielen. Und das hat mich schon echt überrascht und ich war ehrlich gesagt fast zu Tränen gerührt, als ich mir das Optionsmenü dieses Spiels angeschaut habe. Also man muss sich das so vorstellen, es sind nicht nur, dieses Spiel ist an und für sich sehr dunkel und sehr kontrastarm und alles ist düster und gruselig, Und das ist halt für Menschen mit einer Sehbehinderung ziemlich schwer, damit irgendwie umzugehen. Und dieses Spiel erlaubt es mir quasi, jeden Aspekt des Gameplays anzupassen. Also es gibt einen Hochkontrastmodus, wo meinetwegen alles nur noch grau ist. Dann sind meine Gegner rot und meine Spielfigur blau. Das heißt, ich habe diesen ganzen Dunkelheitskram nicht mehr. Ich habe eine eingebaute Lupe. Ich kann mir meine Texte vergrößern. Ich kann mir meine Texte sogar vorlesen lassen. Und das funktioniert alles. Da kann ich das Gameplay anpassen. Was sie zusätzlich noch gemacht haben, um es wirklich barrierefrei zu machen, ist neue Gameplay-Elemente einzufügen. Das heißt, es wurden Tastenbefehle eingefügt, die zum Beispiel für vollblinde Spieler meine Figur in die Richtung des nächsten Story-Fortschritt-Punktes drehen und ich muss dann nur noch gerade auslaufen und das Spiel macht sich bemerkbar bei mir, wenn ich die Richtung ändern muss über einen Ton. Es gibt eine Bibliothek mit, ich glaube, über 50 eigens erstellten Audio-Cues für dieses Spiel, die alle einzelne Bedeutung haben, um mich über verschiedene Ereignisse in diesem Spiel in Kenntnis zu setzen. Also alles von Gegner schlägt zu bis Gegenstand neben dir auf dem Boden gibt es einen eigenen Ton, auf den ich reagieren kann. Und das ist so ein großer Blick fürs Detail, der es halt wirklich ja den meisten Leuten möglich macht, mit diesem Spiel Spaß zu haben. Und es wurde hier natürlich nicht nur auf Blinde und Sehbehinderte geschaut, sondern es gibt auch Anpassungsmöglichkeiten für viele Leute, die eine körperliche Einschränkung haben, denen es vielleicht schwerfällt, eine Taste ganz schnell wiederholt zu drücken. Die dürfen sie dann einfach gedrückt halten. Und es gibt einen riesigen Katalog von Einstellungen, von dem man sich wünschen würde, dass mehr Leute den adaptieren würden. Weil meine Freundin hat das Spiel durchgespielt und war am Ende sehr traurig, weil es ist das einzige seiner Art und es wird eine ganze Weile dauern, bis da wieder was nachkommt.
Ja, du hast
ich mache übrigens keine Werbung für Naughty Dog.
Nee, du hast ja jetzt gerade ganz, ganz viel schon dazu gesagt. Was mich jetzt gerade interessieren würde, du sagst ja gerade selber schon, es ist das erste seiner Art und du gehst auch davon aus, dass sozusagen eine Wiederholung eines solchen Spiels oder bis wieder sowas auf den Markt kommt, dauern wird. Würdest du denn sagen, dass das jetzt super komplex war, sag ich mal, dass diese Menüpunkte sozusagen zu ermöglichen, beziehungsweise die Spielanpassung zu ermöglichen? Weil, also ich sag mal so, das ist ja jetzt ein Spiel gewesen von einem Publisher, der sehr bekannt ist, beziehungsweise das Spiel ist ja eins der größten Veröffentlichungen des letzten Jahres gewesen, aber es gibt ja noch so viele andere große Publisher, die ja auch die gleiche Möglichkeit hätten. Oder denkst du, das ist mit so viel Aufwand verbunden, dass es, dass es sozusagen der Kosten-Nutzen-Faktor sich dann für die Publisher nicht rentiert?
Ich bleib jetzt mal bei dieser Baumetapher, die wir vorhin so schön aufgemacht haben. Die Lead-Designerin dieses Spiels hat in einem Interview mal gesagt, sie haben das alles gemacht und es sieht alles wie eine große Sache aus und das ist es für viele Leute auch, aber die eigentliche Umsetzung ist nicht das Problem. Wenn ich das Haus barrierefrei plane, dann kann ich es auch gut und günstig so umbauen. Ein Beispiel, ich habe vorhin davon gesprochen, dass ich meinen Charakter immer in eine Richtung ausdrehen kann, wo die Story das nächste Mal weitergeht. Diese Story-Punkte, nenne ich sie jetzt mal, die sind im Spiel ja schon angelegt. Das Spiel weiß ja, wenn die Figur an Punkt X kommt, dann passiert irgendwas. Und jetzt ist es einfach nur ein kleiner Schritt zu sagen, jetzt habe ich diese Punkte alle markiert. Jetzt schaffe ich die Möglichkeit, mit einem Knopfdruck die Figur zu drehen. Und das sind alles Elemente, die in jedem Spiel schon drin sind. Wir müssen sie einfach nur lernen, auf diese eine Art zu nutzen. Und sie hat gesagt, eigentlich ist es kein... Es war kein großes Ding und super viel Geld gekostet hat es auch nicht.
Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt irgendwo. Also es hat eher was mit der Bereitschaft zu tun, als dass es in Anführungszeichen jetzt, also es hört sich jetzt doof an, aber man muss natürlich irgendwie auch so einen finanziellen Aspekt ja sehen. Den Publishern geht es natürlich darum, Geld zu verdienen und nicht sonderlich barrierefrei zu sein. Das ist dann leider so in Anführungszeichen, aber gut, so ist der Markt eben auch sehr oft. Aber wenn man jetzt eben hört, dass es eigentlich aufwandtechnisch sich in Grenzen hält und man da zum einen, ich meine, einmal ist es ja auch gute Publicity, würde ich sagen, ne? Also für den Herausgeber, das zeigt natürlich auch eine gewisse Offenheit und auch eine gewisse Toleranz Menschen gegenüber, die vielleicht eben besondere Bedürfnisse haben. Und Zum anderen ist es ja auch dann, also man kann ja auch einfach mehr verkaufen von den Spielen. Also ich sag mal, natürlich ist jetzt, ist natürlich jetzt nicht gerade so, dass das jetzt, weiß ich nicht, vielleicht die absatzstärkste Gruppe jetzt wäre, aber ich meine, Schaden tut's ja nicht. Also eigentlich müsste doch dann da die Bereitschaft oder die müsste die Möglichkeit doch bestehen, dass die Bereitschaft da wächst in nächster Zeit.
Also das sollte es auf jeden Fall geben. Ich sag's mal so, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, war, es gibt 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen in Deutschland. Gehen wir mal davon aus, vielleicht wollen 10% von denen sagen, sie würden sich mal ein Videospiel angucken. Das sind immer noch 790.000 verkaufte Einheiten, die dann im Prinzip auf dem Markt sind. Natürlich ist das jetzt eine Milchmädchenrechnung, aber ich glaube, es ist keine kleine Gruppe. Und ja, Barrierefreiheit sollte natürlich nicht durch Geld motiviert sein. Ich beschwere mich aber nicht, wenn sie es ist und dabei ein vernünftiges Ergebnis bei rauskommt.
Ja, genau, das meine ich eben. Ne? Ich meine, natürlich wäre das besser, wenn das alles aus einem menschlichen Ansatz, sage ich mal, oder herrührt, aber wenn es eben dann das Geld ist, dann ist es eben so. Ne? Ich meine, man kann natürlich die Leute auch dann schwer zwingen, sage ich mal, umzudenken, aber ich fände es eben auch total wichtig, weil ich finde einfach, dass diese ganzen Spiele, und es gibt ja jetzt Spiele seit, weiß ich nicht, 40 Jahren, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber so um den Dreh.
War noch ein bisschen länger.
Oder sogar noch länger, wie gesagt, ich kenne nur die Geschichte, die mein Vater mir erzählt hat, so von den ersten Sachen, oder dass man so sich in den 90 oder Anfang der 90er auf jeden Fall dann schon zusammengesetzt hat, irgendwie vor den Computer und dort zusammen irgendwelche Welten erkundet hat. Das ist eine lange Zeit, und ich finde, dass man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen muss, dann muss sich eben diese Industrie auch einfach irgendwo weiterentwickeln und mit der Zeit gehen. Denn ich finde, jetzt wäre es eben auch an der Zeit, einfach mal über die Grenze hinauszugehen und eben auch dann den mehr Menschen einfach noch diese Inhalte anzubieten. Und naja, wie The Last of Us 2 ja zeigt, ist es ja prinzipiell möglich. Und ich habe mich total gefreut, als du mir das erzählt hast, weil ich habe das Spiel selber nicht gespielt, aber ich habe den ersten Teil vor Jahren mal gespielt. Und dass sie sich da so viel Mühe mitgegeben haben, sage ich mal, das dann wirklich zugänglich zu machen, das ist halt schon toll. Und man zeigt damit ja auch, was möglich ist. Na, das finde ich schon wichtig auch.
Ich finde es aber auch aus einem anderen Punkt wichtig. Ich finde, dass Videospiele eine Kunstform sind. Da bin ich mir sehr sicher, genauso wie Filme Kunst sind und Musik Kunst ist. Und ich finde, bis zum Grad des Möglichen sollte jeder irgendwie Zugang zu Kunst haben. Und da ist man sich ja inzwischen auch einig. Und ich finde, dass wir dieses Maß auch einfach auf Videospiele anwenden sollten, weil es eine ganz neue Form ist, Geschichten zu erzählen. Wir haben ganz andere Möglichkeiten. Und ja, wenn man, jetzt ist es natürlich nach über 50 Jahren Geschichte schwer zu sagen, wenn wir es von Anfang an mitdenken. Aber wenn wir jetzt anfangen, das mitzudenken, dann können wir viel mehr Leute auch an dem teilhaben lassen, was Videospiele auch so gefühlstechnisch mit einem machen können.
Also. Ja, da hast du total recht mit, definitiv. Das ist genau, es ist eben eine relativ neue, in Anführungszeichen, Kunstform, wenn man es jetzt mit Filmen oder noch viel eher mit Büchern und Musik vergleicht. Aber es gehört eben auch genau da rein. Und ich sag mal, ich finde halt, dass, also Spiele können ja teilweise wirklich wie Filme sein. Also sie können ja wirklich so toll produziert sein und eine so tolle Geschichte erzählen. Da hast du definitiv recht. Unter dem Aspekt habe ich das auch gar nicht betrachtet, aber hast du definitiv recht mit. Ich hätte jetzt gerade noch mal so eine Frage, einfach nur inwiefern du das weißt. Ich sag mal, wir haben natürlich jetzt sehr spezifisch über Spiele für Menschen mit Sehbehinderungen gesprochen. Weißt du, wie so der technische Stand ist, was das Gaming für Menschen mit anderen Beeinträchtigungen angeht?
Also es bewegt sich auch da was, so zumindest mein Gefühl. Also da liegt jetzt nicht meine Expertise, und bitte genau, die Leute in den Kommentaren werden mich bestimmt berichtigen und ergänzen. Ich weiß, dass es einige Hardware-Lösungen gibt, die im Moment entwickelt werden. Allen voran der Microsoft Accessibility Controller, der sehr gut modifizierbar ist und sich vor allen Dingen an Menschen mit Körperbehinderungen richtet. Da kann ich nicht viel zu erzählen, aber die einzige Person, mit der ich mich unterhalten habe, die ihn ausprobierte, war nicht so begeistert. Was die Softwareseite angeht, bewegt sich da auch ein bisschen was. Es kommt mir immer wieder öfter unter bei Konsolenspielen, dass es eben diese Funktionen gibt, wie Du musst eine Taste nicht gedrückt halten, sondern kannst sie mehrfach drücken oder umgekehrt. Es gibt Sensitivitätsanpassungen. Es kommen einige Features immer öfter vor, die für Accessibility wichtig sind. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es daran liegt, dass sie für Accessibility wichtig sind, weil das sind dann solche Sachen wie, was ich in den letzten Monaten oder Jahren immer öfter sehe, dass es die Möglichkeit gibt, Bildschirmwackeln auszustellen. Das ist in vielen Spielen, wenn man getroffen wird, dann wackelt der Bildausschnitt so ein bisschen. Das ist für mich als Menschen, der einen Nystagmus hat, meine Augen wackeln von alleine genug. Das ist für mich ein tolles Feature, das zu haben. Und das gab es ganz lange nicht, aber inzwischen ist sich, glaube ich, die Mehrheit einfach einig, dass das auch für Sehende ein gutes Feature ist. Und das taucht immer öfter auf. Und genauso ist es auch mit vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel anpassbarer Schriftgröße. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich mit diesem Ansatz passiert oder ob es einfach nur Quality of Life Feature für die ganze Gruppe der Spielerinnen und Spieler ist. Und eigentlich ist es mir auch egal, solange es mehr wird.
Ja, verstehe ich. Aber nichtsdestotrotz sieht man natürlich auch da wieder, dass vielleicht viele Sachen gar nicht aus dem Ansatz geschehen, den wir jetzt hier gerade besprechen. Ich würde gern, also erstmal vielen, vielen Dank. Du hast da, glaube ich, jetzt einen sehr, sehr spannenden Einblick geliefert. Ich habe da ja, wir haben da ja schon vorher ein bisschen drüber gesprochen und ich konnte mich natürlich auch dementsprechend nochmal anders informieren. Aber wir sehen natürlich, es ist ein unglaublich spannendes Feld. Es ist ein super breites Feld. Es gibt ja wirklich da so viele Dinge zu herauszufinden, aber auch zu beachten und dann auch zu schauen, wie es weitergeht. Und das wäre jetzt für mich so die Abschlussfrage an dich. Wie stellst du dir das die Zukunft vor, was Gaming angeht? Was müsste passieren, um einfach generell mehr Menschen, und damit möchte ich jetzt eben auch alle Leute einschließen, die andere Beeinträchtigungen haben beziehungsweise mit anderen Behinderungen leben, wie könnte es in Zukunft besser werden, dass so viele Menschen wie möglich Gaming erfahren können überhaupt?
Also erstmal gibt es natürlich einen Wunsch, einfach, dass es bei mehr Entwicklern in den Köpfen ankommt. Oder bei den Entwicklern ist es, glaube ich, schon angekommen. Es interessiert mich mehr, dass es in der Business-Seite dafür Kohle zur Verfügung gestellt wird. Das wäre natürlich super, wenn das freiwillig passiert. Ich sag's mal so, eine fixe Idee, die mir gerade bei der Frage in den Kopf geschossen ist. Es werden ja in Deutschland Filme gefördert mit dem Deutschen Filmförderfonds und da gibt es die Bedingung, dass die eine Audiodeskription haben müssen und Untertitel, dass die barrierefrei erlebbar sind. Jetzt fördern wir aber auch Videospiele in Deutschland. Das wäre doch super, wenn wir da dieselben Standards hätten. Das wird nicht umsetzbar sein und dann heißt es, man kann bestimmte Spiele nicht mehr machen, weil das nicht geht, aber irgendwie in diese Richtung wäre das super, wenn man da Empfehlungen und Richtlinien hätte, die einfach auch in so einem Förderprozess oder meinetwegen in jedem Entwicklungsprozess einfach darauf aufmerksam gemacht werden, hey, mach das mal bitte. Und wenn das mehr passiert, wäre das natürlich super. Ich schaue sehr gespannt in die Welt der Virtual Reality, was ja immer mehr wird. Da habe ich letztes Jahr, glaube ich, einen Artikel in unserem Newsletter weiterverteilt. Da ging es um einen Virtual Reality Blindenstock, der über haptisches Feedback in virtuellen Realitäten virtuelle Realitäten wahrnehmbar macht. Das war mega abgefahren. Das ist natürlich auch noch Zukunftsmusik. Aber ja, ich ganz persönlich würde mir mehr große Spiele wünschen. Eben, ja, die im Mainstream sind, dass man sich, auch mit sehenden Spielern austauschen kann. Wenn man das gleiche Spiel gespielt hat. Das ist eine Erfahrung, die gibt's nicht. Diese zwei Welten sind noch weitestgehend getrennt bis auf den Mobile-Markt. Wir spielen nicht dieselben Sachen. Und das wäre toll, wenn sich das ändern würde.
Ja, das finde ich auch, gerade weil wir dann wieder bei dem Punkt sind, dass man eben auch dann, dass alle an dem Mainstream teilhaben können. Ne, das ist ja irgendwo das Ding, weil natürlich sind separierte Angebote sind was Schönes, es ist besser als gar nichts irgendwo, aber das ist ja in jeglichem Bereich der Barrierefreiheit irgendwo so. Der Gedanke ist ja, dass alle Menschen am öffentlichen Leben teilhaben können und ja eben an dem Mainstream, wie du es jetzt immer genannt hast, der eben von den Sachen, die veröffentlicht werden, von den Sachen, die spielbar sind in dem Fall. Und das finde ich total wichtig. Und den anderen Punkt, den du auch gerade genannt hast, da muss wirklich ein Umdenken stattfinden. Und zwar gar nicht zwingend jetzt bei den Publishern, glaube ich, sondern generell weiß ich nicht, bei der Mehrheit der Menschen, dass Videospiele eben auch als eine Form von Kunst angesehen werden und dass der Konsum dessen für alle Menschen halt gefördert werden müsste. Dann wären wir ja da, dann wäre ja Geld da, dann gäbe es ja Richtlinien dafür, dass bestimmte Spiele zumindest eben auch diese Modifikationen haben, dass es eben von mehr Leuten gespielt werden kann.
Wir haben das ja jetzt auch erst vor kurzem kam, glaube ich, die Meldung, dass die Bundesförderung für die Videospielbranche in Deutschland fortgesetzt wird. Finde ich total super, weil auch da müssen wir marktfähig bleiben und viele deutsche Spiele sind auch sehr gut. Aber es wäre halt toll, wenn man das vielleicht nicht zu einer Bedingung macht, aber zumindest anregt immer mal wieder in diesem Prozess. Das wäre toll, ja. Und wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass Videospiele Kunst sind. Und das geht aber auch immer mehr anderen so. Also man muss diese Diskussion deutlich seltener führen als meinetwegen vor 8 bis 10 Jahren. Mhm. Da wurde man da eher noch belächelt für, aber mittlerweile ist das auch schon ein bisschen angekommen. Aber es könnte bei Entscheidern noch mehr ankommen, finde ich.
Ja, wobei ich kann auch aus meinem privaten Nähkästchen mal plaudern, auch die da nur zustimmen. Mein Vater hat mal für die Unterrichtsvorbereitung im Geschichtsunterricht, glaube ich, das Intro von Fallout benutzt, was ich ihm dann sozusagen screenshotten musste, beziehungsweise mitschneiden musste, um eben daran dann den SchülerInnen Krieg zu erklären irgendwo, beziehungsweise die Natur des Krieges. Und das fand ich dann schon ganz spannend, dass dann sozusagen so mit meinem Bruder, der ist etwas jünger als ich, als der dann sozusagen gespielt hat, dann war schon so ein Umdenken. Da war das nicht mehr nur so dieses nach dem Motto, das ist alles Zeitverschwendung, sondern da wurde auch schon wahrgenommen, dass man damit auch durchaus einfach tolle Geschichten erzählen kann und eben auch eine ganz neue Möglichkeit hat, Geschichten zu erzählen. Ne? Genau wie es der Film hat, was das Buch nicht konnte und genauso auch andersrum, was das Buch natürlich kann, was ein Film und ein Spiel nicht können. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist es, dass dieser Umdenkprozess, wenn der weiter voranschreitet und sozusagen auch eben klar wird, dass das fördernswert ist, das glaube ich wäre sehr wichtig. Ja, vielen, vielen Dank schon mal hier für deine Expertise. Wirklich ganz spannend. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, würde ich dich noch fragen wollen, hast du denn noch was du gerne loswerden möchtest? Also jeder Gast hier im Podcast darf sich, wenn gewünscht, immer mit einem Statement verabschieden. Also ich würde dir jetzt nochmal die Bühne überlassen, wenn du magst.
Oh ja, natürlich, das mache ich gerne. Dann bleiben wir doch einfach beim Thema. Wir beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, beim Jugendclub, haben schon öfter zu dem Thema Computerspiele für Blinde und Sehbehinderte gearbeitet. Wenn euch das interessiert, schaut doch einfach mal vorbei unter dbsv.org/Computerspiele. Und da findet ihr eine Liste mit barrierefreien Spielen. Und wenn es noch Fragen dazu gibt, auf dieser Seite findet ihr auch unsere Kontaktdaten und schreibt uns einfach und wir helfen euch gerne. Game on. Macht's gut.
Ja, vielen Dank. Und ja, kann ich auch nur weitergeben, die Empfehlung, schaut euch das an. Ich finde, auch für sehende Menschen ist einfach diese Geschichte mit den barrierefreien Spielen super spannend. Ich habe es ja gesagt, ich habe es ja selber ausprobiert jetzt letzte Woche und es hat sich total gelohnt. Und ich hoffe einfach, dass euch das jetzt gefallen hat, dass ihr vor allen Dingen auch, auch einen tieferen Einblick dort hinein erlangt habt und vielleicht auch selber jetzt merkt, dass es für euch auch die Möglichkeit gibt, bestimmte Spiele zu spielen oder dass es ein Angebot gibt, wovon ihr vielleicht noch nichts wusstet. Also das würde mich sehr freuen. Ansonsten, ja, wir werden uns im Selbsthilfe-Podcast nächsten Monat wieder hören. Und ansonsten wünsche ich euch allen bis dahin vor allen Dingen, dass ihr gesund bleibt. Bleibt negativ, wie man ja heutzutage sagt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.